Hallo Leute, schön, dass ihr einschaltet zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, die uns zu Hause bewegen, am Abendbrottisch mit der Familie, aber auch mit Freunden und wenn wir als Paar einfach unterwegs sind und uns austauschen über Nachrichten. Oft lösen Nachrichten starke Gefühle, Emotionen aus und so ist es auch bei dem heutigen Thema und zwar Trad Wives, TikToks Frauenbild aus den 50ern. Ihre Instagram- und TikTok-Videos haben oft Millionen Aufrufe. Bei den einen wecken sie die Sehnsucht nach einer einfachen, nach einer heilen Welt. Andere kommentieren und kritisieren sich die Finger wund. Die Rede ist von Trad Wives. Wir wollen uns heute ansehen, warum dieser Trend in den letzten Jahren überhaupt so viel Aufmerksamkeit bekam, wer diese Inhalte für sich instrumentalisiert und was bei solchen Videos so gefährlich ist.
Dieser gesellschaftliche Trend, der ist, was soziale Medien angeht, auf jeden Fall im amerikanischen TikTok groß geworden und inzwischen aber auch nach Europa geschwappt. Trad Wives, also heterosexuelle Cis-Frauen, die ihren konservativen bis reaktionären Lebensstil als Ehefrau, Hausfrau und Mutter glorifizieren. Trad Wife steht für Traditional Wife, wie in den 1950ern, das ist jedenfalls gemeint. Diese Bewegung geht einher mit einer in sozialen Medien ohnehin ziemlich starken Welle des Antifeminismus. Dieser Antifeminismus, der reicht von sehr konservativen Einstellungen über Rechtsextreme und Alltagsmachos bis hin zu Islamisten. Auch viele Frauen beteiligen sich an den Angriffen, zum Beispiel auf Feminismus, Genderthemen oder Geschlechterdiversität. Und dafür ist dieses vermeintlich positive Gegenstück der Tradwife sehr nützlich. Die propagieren ein Leben ausschließlich für Familie, Haus, Garten und Religion. Im amerikanischen TikTok sind die absolut meisten Tradwives weiß. Inzwischen ist dieser Trend aber auch bei schwarzen Paaren angekommen. Das nennt sich dann eher Stay-at-Home-Girlfriends oder Wives. Oder die Partnerschaft wird als Submissive Marriage oder Biblical Marriage bezeichnet. In Deutschland hat die AfD in ihrer Social-Media-Kommunikation schon seit einiger Zeit die traditionelle Frau integriert und tut, als sei das die Lösung aller Schwierigkeiten des 21. Jahrhunderts.
Werbung. Hallo Leute, ich würde gerne mit euch über BookBeat sprechen. BookBeat ist ein Streamingdienst für Hörbücher und ihr könnt da einfach eure liebsten Bücher vorgelesen bekommen. Zuletzt habe ich das mit Bonnie Garmis, eine Frage der Chemie, gemacht. Ein Buch, von dem ich die Serie gesehen habe und dann ganz viele gesagt haben, ey, das Buch ist so viel besser, du musst dieses Buch auf jeden Fall noch lesen. Es ist ein relativ dickes Buch und ich habe nicht die Zeit gefunden, das im Alltag zu lesen. Und dafür ist BookBeat perfekt. Mit BookBeat könnt ihr A, die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen. Das heißt, euch wird ein bisschen schneller vorgelesen, als ihr vielleicht selber lesen würdet. Und wenn ihr eine harte Nacht hattet, könnt ihr die Geschwindigkeit auch ein bisschen reduzieren. Außerdem hat BookBeat so praktische Gadgets wie einen Schlaftimer. Das heißt, ihr legt euch abends ins Bett, hört vielleicht noch einige Seiten eurer liebsten Bücher und macht diesen Schlaftimer an, um eben keine Minute zu verpassen, falls ihr einschlaft. Außerdem könnt ihr bei BookBeat Bücher und SprecherInnen bewerten und andere Rezensionen lesen. Wie funktioniert BookBeat? Das ist ein Streaming-Modell. Ihr zahlt also 9,99 € im Monat, für StudentInnen sogar nur 4,99 € im Monat und könnt dann eure liebsten Hörbücher hören. Dieses Hörbuchabo kann jederzeit gekündigt oder pausiert werden. Für einen kleinen Aufpreis kann der Account mit bis zu 4 weiteren Profilen im Familienaccount geteilt werden. Das finde ich besonders toll. Außerdem habe ich einen Code für alle ZuhörerInnen. Mit dem könnt ihr BookBeat 60 Tage kostenlos testen. Entweder ihr gebt den Code, alles klein und zusammengeschrieben, Feel the News, bei der Anmeldung ein oder ihr geht auf www.bookbeat.de/feelthenews. Der Code ist bis zum 31.12.2024 gültig und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Hören. Werbung Ende. Ja, und warum machen wir diese Sendung? Also auf den ersten Blick sind es erstmal harmlose Inhalte. Eine Mutter, die den halben Tag in der alten Leinenschürze schwanger am Herd steht, umkreist von ihren 8 Kindern und dem fürsorglichen Ehemann, der das Geld nach Hause bringt. Bei uns hat es einen Moment gedauert, um zu verstehen, was hinter diesen Videos steckt. Und genau darüber wollen wir heute sprechen und diskutieren.
Ja, Jule, ich habe jetzt mal ganz am Anfang eine Frage. Wir haben von diesem Phänomen eine unterschiedliche Wahrnehmung gehabt. Mir ist es irgendwie so drüber gestolpert in einer sehr antifeministischen Art und Weise, weil die ersten Sachen, die ich, und das war glaube ich Zufall, gesehen habe, waren immer von Tradwives, wahnsinnig blonden Tradwives interessanterweise, die am Herd standen, in die Kamera geredet haben und dabei unentwegt andere Lebensstile, andere Identitäten abgewertet haben. Also mein erster Kontakt war auch schon so eine Abwertung. Und dein erster Kontakt war irgendwie anders.
Als ich vor einem Jahr circa dir den Account von Ballerina Farm gezeigt hatte, ich bin der da schon ein paar Jahre gefolgt, ich bin so ein bisschen über die reingekommen. Das ist ein relativ großer Account inzwischen auf TikTok, aber auch auf Instagram, von einer Frau, die, wie gesagt, deswegen heißt dieser Account auch Ballerina Farm, professionelle Ballerina-Tänzerin war und jetzt in Utah auf dem Land lebt, einen großen Bauernhof hat und da so einen ganzen Tag, ja, Essen from scratch macht, würde ich jetzt mal sagen. Dieses Essen von ganz vorne beginnen ist auch immer so ein kleines Zeichen dafür, dass es in so eine Richtung gehen kann. Also Frauen, die sich dann hinstellen und anfangen, mit so einem alten Handrührgerät irgendwie die Sahne zu schlagen, bis sie Butter wird und so. Und ich habe das gesehen und ich fand das kochtechnisch total interessant. Und ich fand auch diese Geschichte dieser Frau, die ja mal professionelle Ballerina war. Ich habe auch lang Ballett getanzt. Ich fand das irgendwie interessant, das anzusehen. Und ich weiß noch, dass ich dir das vor einem Jahr oder so gezeigt habe und du halt so innerhalb von, ich glaube, du hast 10 Sekunden gebraucht, du hast das Profil zum ersten Mal gesehen, ich zeig dir das und sagst, irgendwie finde ich das krass. Also so, ich weiß auch gar nicht, die Faszination bei mir war zum einen, wie kriegt die das alles hin? Zum anderen, wow, sollte man nicht doch irgendwie aufs Land ziehen? Da ist ja auch immer so eine Sehnsucht von, ah, sollen wir die Kinder nicht doch irgendwie auf dem Land großziehen und sollte man nicht andere Probleme haben als irgendwie komischen Probleme, die man halt vor allem hat, wenn man in der Stadt lebt, in einem urbanen Raum lebt. Und du hast es so angesehen und meintest so, ja gut, sind halt Mormonen. Und das Ding ist, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich weil ich nicht in Amerika sozialisiert bin, bei Utah klingelte bei mir nicht sofort. Natürlich, klar, Utah hat die größte Mormonendichte. Wenn man irgendwie da eine blonde, langhaarige Frau mit 9 Kindern sieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie Teil dieser Mormonen-Community ist, natürlich groß. Und die hat es nirgendwo geschrieben oder so. Und ich glaube, dass das so ein bisschen auch diesen Effekt zeigt, den halt oft so Tradwives oder so Stay-Home-Wives, die müssen das gar nicht unbedingt aussprechen, sondern die verkörpern. Und ich habe dann ganz viele Artikel darüber gelesen, dass sie zum Beispiel voll die Galionsfigur für die Mormonen ist, weil die inzwischen auch gecheckt haben, es ist gar nicht mal so cool, irgendwie immer nur vor der Haustüre zu stehen und die Leute zu missionieren. Oder beziehungsweise ist dann leichter irgendwie rauszufinden, dass sind Mormonen, damit wir mal nichts zu tun haben. Und die ist aber so eine Galionsfigur für dieses Movement, weil sie in anderen Menschen den Mormonen-Lifestyle als Sehnsucht weckt. Was ja bei mir auch passiert ist, dass ich plötzlich denke, ach, könnte das Leben nicht einfacher sein? Und oh wow, die haben so viele Kinder und sehen so glücklich aus. Und ich finde, dass man, wenn man ehrlich zu sich ist, sich dabei ertappt, dass da ja auch eine Sehnsucht drin ist. Ich merke nur, und deswegen war es mir so wichtig, diese Sendung heute mal zu machen, dass man vor allem über den zweiten Teil sprechen muss, und zwar das, was dahinter steckt, und dass diese Menschen halt auch, oder viele dieser Menschen, eine Agenda haben. Und zwar die Agenda: bleibt zu Hause, vermehrt euch, kriegt viele Kinder, gehorcht eurem Mann, macht euch abhängig in ganz, ganz vielen Facetten und genießt es. Das ist doch ein Geschenk. Und das finde ich so krass, dass ich da drauf reingefallen bin und mir das so reingezogen habe.
Meine Einschätzung wäre nicht, dass du drauf reingefallen bist, weil diese zweite Ebene, die Oberfläche, die ist ziemlich eindeutig und die ist auch positiv in dem Sinne von, den Leuten geht's gut, man sieht ja gar nicht die ganzen Schwierigkeiten, die bei solchen Entscheidungen mit dahinter stehen und dass ganz viel davon einfach wirklich Propaganda ist. Ja, es ist so wie Potemkinsche Dörfer, man sieht halt die Fassade und denkt, oh wow, und dann guckt man dahinter und da sind dann krasse Sachen dabei. Aber ich glaube nicht, dass du in einem klassischen Sinn reingefallen bist, sondern die zweite Ebene, genau bei dieser Frau, die ist nur in so kleinen Andeutungen da, dass man die dechiffrieren muss, um richtig zu checken, dass das nicht einfach eine schöne Sehnsucht ist, wie man das halt so macht, sondern dass damit eine eisenharte Ideologie einhergeht. Und die Ideologie, die ist, und das ist halt Social Media mäßig auch der gefährliche Teil, die Ideologie ist aber anders als bei ganz vielen anderen Leuten im Tradwife-Bereich nicht ganz vorne in your face, jedenfalls manchmal nicht, also manchmal schon, aber manchmal bei ihr zum Beispiel nicht, sondern sie zeigt halt die schöne Seite davon, die, ja, es gibt und die Sehnsucht auslösen kann, völlig klar. Na,
also ich bin ihr vor allem nicht wegen der Sehnsucht irgendwie nach einer 12-köpfigen Familie gefolgt, sondern weil sie halt, und das ist echt interessant, Kochinhalte geteilt hat, die ich interessant finde. Und das, finde ich, sieht man immer wieder in diesen Bubbles, dass die was nehmen, was irgendwie so Common Sense ist. Und so Kochvideos im Internet sind jetzt erstmal so, du kannst dir theoretisch auch irgendwie von einer Person, die nicht deine politische Gesinnung hat, ansehen, wie sie ein Rührei macht. Das Ding ist aber, und das muss man, finde ich, einmal auch klar outcallen, diese Menschen schaffen es ja trotzdem. Diese Ballerina-Farm kocht nicht nur, sondern die Kinder gehen sonntags in die Kirche. Und als du gesagt hast, die sind Mormonen, dachte ich mir im zweiten Moment so, ich habe da keine Sekunde dran gezweifelt, habe es danach gesehen, habe gemerkt, ja, das stimmt. Es ist mir nur gar nicht aufgefallen. Aber wenn man genauer hinsieht, dann sieht man eben, nee, die kriegt schon ein Kind nach dem anderen. Also Verhütung ist auf jeden Fall da kein Thema und darf auch kein Thema sein. Die Frau ist dafür da, Kinder zu gebären. Und ja, die ist irgendwie auch noch währenddessen auf der Miss America-Wahl und die war mal Balletttänzerin, hat sicherlich auch mal ihr eigenes Geld verdient. Aber die Kinder gehen sonntags trotzdem alle in die Kirche und zwar jeden Sonntag. Und das sieht man auch. Wir machen uns fertig für den Gottesdienst und ha. Und das ist nur so unterschwellig einmal die Woche, aber es steckt auch ganz offen dahinter, wir sind religiös. Sie sagen nicht mal richtig, welche Religion, aber es wird dann so klar und man merkt dann, auch wenn man genau hinsieht, sieht man sogar, dass sie Mormonen sind. Mhm. Und das finde ich halt, das sind alles so Momente, von denen ich mir denke, es ist ja überhaupt nicht schlimm, man muss sich nicht schämen, irgendwie bei Leuten zuschauen zu wollen, die mal ein Rührei kochen. Aber ich finde, man hat eine Verantwortung zu sehen, was machen die denn noch außer Rührei kochen. Und das bringt mich eigentlich gleich zu einem Fall, der immer wieder in den letzten Monaten da auch aufkam. Und ich finde es wichtig, wenn wir über Traditional Wives zu reden, auch eine Abgrenzung zu haben, weil es ja sicher Leute gibt, die sagen, ja, aber wo ist jetzt der Unterschied zu beispielsweise der Frau wie dir, Jule, die ja auch irgendwie auf Insta gerne kocht. Oder ein ganz, ganz großer Fall in Amerika ist Nara Smith. Die ist lustigerweise sogar in Frankfurt aufgewachsen, dann irgendwie mit 18 nach Los Angeles oder Kalifornien gezogen und lebt da jetzt mit ihrem Mann. Die ist 22, ist gerade schwanger mit ihrem dritten Kind. Und die Videos, die man von ihr sieht, sind Kochvideos, schwanger, am Herd, wie sie so Sachen sagt, wie mein Mann hat sich heute Zimteis gewünscht und deswegen mache ich jetzt Zimteis. Meine Kinder wollen heute Cereals haben, Cornflakes haben und ich mache die selbst, weil die macht auch alles from scratch. Und der wurde immer wieder oder wird immer wieder unterstellt, dass sie eine Tradwife ist. Mhm. Und sie und ich habe mich dann gefragt, so auch in Vorbereitung auf die Sendung, wo ist der Unterschied zu einer Frau, die einfach gerne kocht und einer Ballerina Farm, die ja auch wahrscheinlich einfach gerne kocht, aber da noch so eine Side-Message hat.
Die ideologische Komponente wäre meine Antwort. Wenn eine Person, egal welchen Geschlecht, sich frei entscheidet, irgendwas zu machen, ist es völlig in Ordnung. Auch wenn es Kochen ist, auch wenn es auf den ersten Blick aussehen mag, wie absolut super reaktionäre Tätigkeiten, in Anführungszeichen, das sind ja auch immer Zuschreibungen, ne? Also beim Kochen sieht man es ganz deutlich. Im Alltag kochen ist so eine Frauensache. Sterneküche ist sofort eine Männersache, wenn das so wichtig ist und raus in die Welt. Also da gibt es auch immer so Zuschreibungsebenen. Aber die ideologische Komponente, die da mitschwingt, ist ziemlich entscheidend. Und natürlich, ob du auch andere Lebensstile und andere Entwürfe und andere Entscheidungen gelten lässt. Wenn du für dich denkst, ich koche gerne, cool, do it. Und wenn du aber denkst, und zwar aus ideologischen Gründen, dass Frauen sollen gefälligst kochen, dann ist das sofort eine andere Botschaft, die mit der gleichen Tätigkeit einhergeht. Und der Punkt, der für mich wichtig war mit am Anfang, und das war auch so sofort so eine Antireaktion. Ich habe relativ häufig fast wörtlich gehört von Tradwives, und zwar auch von Deutschsprachigen, ich bin ja dafür da, meinen Mann glücklich zu machen. Und das ist eine der ältesten patriarchalen Erzählungen. Die Frau ist in einer Partnerschaft nur dazu da, sich um die Familie zu kümmern und den Mann glücklich zu machen und den Mann zufriedenzustellen. Also so eine Art Patriarchat heißt ja einfach, dass der Mann eine Art Dienerin im Haus hat. Und zwar eine Dienerin, die ihm zur Verfügung steht. Und diese Erzählung, die ist ganz, ganz nah an ganz vielen von diesen Tradwife-Ideologien dran.
Trotzdem würde ich sagen, wenn man jetzt nicht selbst Gefahr läuft, das zu werden, dann geht es ja darum, dass ein Follow in dem Fall dann auch was Politisches ist. Also folge ich so einer Person, ich bin der Ballerina Farm auch entfolgt. Ich sehe auch, dass ja noch viele Leute folgen. Ich will das gar nicht kritisieren. Ich glaube, das kann jede Person für sich entscheiden. Ich glaube nur, also ich habe mich persönlich entschieden zu sagen, nee. Und als Außenstehende weiß ich nicht, lässt die andere Lebensentwürfe gelten oder nicht. Weil, worüber die sich ja auch inzwischen bewusst sind, ist, dass dieser erhobene Zeigefinger nicht so cool kommt. Es kommt viel cooler, eigentlich so indirekt zu sagen, ihr könnt schon alle anders leben, aber schaut euch mein Leben an, es weckt schon eine gewisse Sehnsucht. Das ist schon ein bisschen geiler, oder? Mhm. Und ich glaube, dass das der Unterschied zu einer Nara Smith ist. Also mal abgesehen davon, dass die sich immer wieder äußert und auch ganz klar sagt, ich möchte keine Treadwife sein. Das ist einfach mein Hobby, das macht mir Spaß, ich mache das gerne für mich. Und ich finde es auch immer so ein bisschen lustig, dass man das solchen Leuten unterstellt, weil die Nara Smith zum Beispiel hat knapp 3 Millionen FollowerInnen. Das ist ein Business bei der. Also die arbeitet, wenn, dann ist sie vielleicht eine Working from Home Wife, aber sie ist keine Treadwife im herkömmlichen Sinne, weil das würde ja auch eine finanzielle Abhängigkeit bedeuten. Und diese ganzen InfluencerInnen, die in dem Bereich sind, die monetarisieren das ja auch ein Stück weit, wo ich mich dann immer frage, na, seid ihr überhaupt noch Treadwives? Weil wenn du, selbst wenn du sagst, du bist eine Treadwife und nimmst aber auch Kooperationen und so ein auf deinem Insta-Account, dann arbeitest du ja einfach von zu Hause und hast dein eigenes Business. Kann natürlich trotzdem sein, dass es auf das Konto des Mannes fließt. Da gibt es sehr, sehr viele graue Schattierungen, die wir uns nicht vorstellen mögen. Aber ich finde es interessant, dass diese Nara Smith zum Beispiel relativ klar sagt, ich möchte nicht hier über meine Religion reden und es wird nicht noch so eine Side-Story verkauft bei ihr, sondern die kocht einfach gerne und kümmert sich gerne um ihre Kinder. Aber da ist nicht so ein, wie jeden Morgen habe ich meine Kinder zur Schule gebracht, was ja immer auch so einen unterschwelligen, das ist mein Job. Mhm. Und das merke ich bei dieser Ballerina-Farm zum Beispiel total. Da sind ganz, ich habe den Mann noch nie in der Küche stehen sehen. Und das ist nur so ein unterschwelliges Bild, das vermittelt wird, aber die Küche ist mein Ort. Mhm. Und bei dieser anderen Influencerin ist es eben so, Nara Smith ist es so, dass der Mann auch manchmal in der Küche steht und für sie was kocht, weil sie sagt, ich möchte gerade nicht kochen. Und da muss man auf diese feinen, kleinen Zeichen achten, aber ich finde es wichtig, auf die zu achten. Auch, dass wir nicht am Ende Gefahr laufen, wieder einen anderen Weg gefunden zu haben, Frauen zu sagen, was sie nicht machen dürfen. Ja. Weil ich glaube nicht, dass es feministisch ist, zu sagen, Frauen dürfen nicht mehr in der Küche stehen, weil dann könnten sie ja abgewertet werden. Sondern Feminismus heißt ja, dass Frauen auch in der Küche stehen können. Und das nicht bedeutet, dass es sie abwertet, weil sie mal irgendwie was gerne kochen oder so. Sie müssen sich nicht direkt irgendwie für ein männliches Thema wie Quantenphysik interessieren, künstlich, um ernst genommen zu werden.
Ja, was man ja beobachten kann, seit einigen Jahren, ich würde sagen, aufgekommen dürfte es so Ende der Nullerjahre sein, da habe ich das erste Mal mitgesehen, das ist so ein gigantischer Backlash, der auch in den sozialen Medien vor allem Widerhall findet. Und zwar ein Backlash gegen das Ende des 20. Jahrhunderts, Anfang des 21. Jahrhunderts, gegen so eine progressive, neue, voranschreitende Gesellschaftspolitik, wo man versucht hat, einfach ein bisschen progressiver umzugehen mit solchen Dingen wie die Ehe für alle, mit solchen Dingen wie der dritten Welle des Feminismus, wie das so heißt, mit bestimmten Differenzierungen auch innerhalb von der feministischen Bewegung beziehungsweise den feministischen Bewegungen, weil es ja sehr, sehr viel mehr sind als nur eine. Und plötzlich ist alles rund um Geschlechter und Rollen und Geschlechterrollen in einer Gesellschaft so politisch geworden, das ist natürlich schon ganz lange so, vollkommen klar, das möchte ich jetzt nicht sagen, 19. Jahrhundert, Suffragetten, alles klar, aber plötzlich ist es auf eine Weise politisch geworden im Alltag von demokratischen Parteien zum Beispiel, im Alltag von Diskussionen, dass es einen Backlash gibt, so einen Geschlechter-Backlash. Und ich glaube, diese Treadwives sind ein Teil von dieser Vergangenheitssehnsucht. Ganz viel von dem, was da passiert, auch die Inszenierung, ist Verklärung von Vergangenheit. Und man tut so, als sei das früher total geil gewesen. Zum Beispiel, was richtig krass ist, ich habe eine Treadwife gesehen, die im Prinzip behauptet, ich war drogensüchtig und depressiv, bis ich...
Jetzt sind alle meine Probleme gelöst, genau, weil ich jetzt hinterher...
Bis ich zum wahren Leben gefunden habe. Ja, und da ist natürlich eine Botschaft drin, die so überhaupt nicht stimmt. Und die aber sehr appealing ist für manche Menschen.
Ja, ich frage mich immer, wie kann sowas entstehen? Weil wenn man jetzt diese Ballerina Farm ansieht oder große Accounts, die noch viel treadwifiger sind, die das auch ganz klar benennen, dann haben die trotzdem richtig, richtig viele Views. Wir haben es anfangs schon gesagt, es sind teilweise Millionen Views. Und ich glaube nicht nur, dass das dann die eine Masse ist, die sich krass aufregt und die paar, die das super toll finden, sondern da muss ja auch ganz viel so Mittelfeld dabei sein, Menschen, die das einfach konsumieren. Und warum konsumieren das Menschen einfach? Und lass uns gerne auch über diese Sehnsucht sprechen oder vermeintliche Sehnsucht. Ich finde es ein bisschen absurd, dass man bei Social Media immer wieder dazu sagen muss, auch in der heutigen Zeit, das ist nicht das echte Leben. Aber in dem Fall jetzt finde ich es nochmal interessanter. Es gibt eigentlich so ein bisschen so eine OG Stay-Home-Girlfriend oder Wife. Und das ist Kendall Kay. Die hat es vor ein paar Jahren mal auf TikTok so eigentlich einfach ihren Tag gezeigt. Das ist, glaube ich, eine Britin. Hat ihren Tag gezeigt und hat gesagt, hey, ich mach nix, ich bleib zu Hause. Eigentlich macht sie so literally ihrem Mann sehr viele Getränke. Dann führt sie Dankbarkeitstagebuch und macht ein Mittagsschläfchen und dann macht sie wieder viele Getränke für ihren Mann und dann nochmal Dankbarkeitstagebuch. Und die hat es, ohne jetzt diesen Begriff zu verwenden oder so, hat sie gesagt, ich bleib halt einfach zu Hause. Und daraus hat sich das entwickelt und dieses Video hat inzwischen über 12 Millionen Views. Das war so, könnte man sagen, der Anfang, dass das auf TikTok, also sie kann man immer so zurückführen auf so die erste, die wahrscheinlich gar nicht dachte, ich starte da einen großen Trend, sondern ich sag einfach mal unverblümt, ich gehe nicht arbeiten, will ich auch niemals, ich will zu Hause bleiben. Ihr Mann hat sich dann später oder ihr Freund hat sich später dazu auch nochmal gegenüber der Presse geäußert und hat gesagt, ja, er kommt aus einem reichen Elternhaus und hat gesagt, er war schon immer in die Idee verliebt, dass seine Frau sich auf ihre weibliche Energie fokussiert. Was nämlich auch dann auch bedeutet, das macht sie auch, die Kendall Kay den ganzen Tag, ist so malen hier eine Maske, dann da mal irgendwie ein Beauty-Ritual und so. Und das ist auch so ein Vorwurf beziehungsweise so ein Standard der Tradwives immer wieder so, die den immer wieder so verkaufen. Und zwar, du bist auch dafür da, für deinen Mann schön zu sein. Deswegen ist auch ganz schön viel Arbeit da, jeden Tag irgendwie zum Nägel machen zu gehen und halt einfach schön zu sein, dass dein Mann dich attraktiv und schön findet. Das ist schon was, wo ich sagen würde, ich kann verstehen, dass manche Frauen da zusehen und sagen, die hat ja gar keinen Stress, die geht ja gar nicht arbeiten. Die Tage von der sehen aus wie für manch andere vielleicht Ferientage oder Urlaubstage.
Ja, und wenn man dann näher reinschaut und versucht zu analysieren, auch was der Appeal davon ist, warum das interessant sein kann, warum das so viele Leute auch irgendwie packt, dann sieht man eins von den Erfolgsrezepten, das ist ganz ähnlich wie bei Rechtspopulisten. Und zwar nehmen die sich echte oder zumindest tatsächlich wirklich wahrgenommene Probleme von Leuten und bieten dann vermeintlich einfache Lösungen an, und zwar auf Basis von reaktionären Analysen, die, wie gesagt, immer mit Vergangenheitsverklärung arbeiten. Und was du gerade beschrieben hast, da gibt es wahnsinnig interessante Forschungen dazu, zum Beispiel zum Thema Erwerbsarbeit, Lohnarbeit. Und was sich so im 20. Jahrhundert rauskristallisiert hat, dass du 5 Tage die Woche mindestens 8 Stunden arbeitest, das ist unfassbar anstrengend. Das ist so anstrengend, dass meine These wäre, mit einem klassischen Vollzeitjob ist es für Männer schon und für Frauen noch viel weniger, aus vor allem patriarchalen Gründen, praktisch kaum möglich, ohne sich aufzureiben, Familie und Beruf zu vereinbaren. Ich glaube, das ist in der Form fast nicht möglich. Es gibt Friedrich Bergmann, der hat den Begriff New Work erfunden. Der hat in einem ähnlichen Kontext immer von der Erwerbsarbeit als milde Form der Krankheit gesprochen. Ja? Und es daraus resultiert, extrem viele Menschen, und zwar insbesondere auch Frauen, und zwar insbesondere Frauen, die Kinder kriegen, und insbesondere Frauen, die sich mehr um den Haushalt kümmern als Männer, also Frauen insgesamt, die sind sehr viel stärker herausgefordert von den ganz, in Anführungszeichen, normalen Mechanismen der Gesellschaft, diese krasse Überlastung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wenn du einen 8-Stunden-Job hast. Und plötzlich ist klar, da ist ein echtes Problem dahinter.
Genau.
Und dann kommt jemand und bietet dir an, hey, du kannst doch auch nur zu Hause bleiben.
Ja, oder beziehungsweise vielleicht konsumieren das ja auch viele Menschen gar nicht, weil sie denken, das ist jetzt ein Konzept für mich. Aber die Frage ist halt, nach einem langen Tag, an dem du wirklich viel gemacht hast, was siehst du dir zur Entspannung an? Und da muss man ja sagen, die Klicks gewinnen. Sicherlich gibt es auch viele Menschen, die irgendwie so, come work with me und dann so einen ganzen Tag Leute mit zur Arbeit nehmen. Aber wenn du selber einen 8-Stunden Arbeitstag hinter dir hast, dann noch zu Hause, Haushalt, Kinder und du liegst dann endlich irgendwann um 21.30 Uhr, während die letzte Waschmaschine läuft, erschöpft auf dem Sofa, was ziehst du dir dann rein? Und ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt eine Vermutung, es gibt einfach keine richtigen Studien, man hat jetzt nicht diese 12 Millionen Menschen gefragt, die Kendall Kay so ansehen. Aber ich könnte mir vorstellen, vom Nutzungsverhalten her, dass es halt eher so ist, dass man sich dann mal zwischendurch lieber so Videos reinzieht oder so eine Sehnsucht entwickelt nach, ach, es könnte doch auch so einfach sein. Das Interessante ist bei der Kendall Kay, dass sie, Leute haben sich die Mühe gemacht, mal so ein bisschen in ihr Dankbarkeitstagebuch, das sie so führt, rein zu zoomen, weil sie hat es so von oben abgefilmt, was sie da alles reinschreibt. Und da waren ganz viele Probleme drin, von denen ich sagen würde, ja, das sind exakt die Probleme, die man bekommt, wenn man zu Hause bleibt, weil sie hatte Angst, dass sie sich keine eigene Identität mehr hat. Einsamkeit ist ein großes Problem bei ihr und wie sie dem so begegnet. Und da würde ich sagen, ja, da ist jemand, der filmt halt dann so einen casual Urlaubstag ab. Aber so Urlaubstage haben ja auch irgendwann so ihre Tücken, wo man dann selbst irgendwann wieder, ich sage es mal, glücklich in die Arbeit zurückkehrt, die sie ja nicht hat. Und ich glaube, dieses identitätsstiftende Moment, dass man selbst irgendwie eine Arbeit hat, über die man sich identifiziert, die einem nicht nur wirtschaftliche Unabhängigkeit bringt, sondern ja am Ende auch Identifikation der eigenen Person. Da gehöre ich hin, das mache ich, das macht mich aus, daran möchte ich arbeiten. Das sind die Punkte, die solchen Frauen oder solchen Menschen dann oft vollkommen fehlen. Und ich glaube, dass man das beobachten kann, ich glaube, dass man das ansehen kann. Man muss sich aber total darüber bewusst sein, dass das ein Leben ist, das halt nur die Upsides dieses Lifestyles zeigt. Und das ist ja nur ein Teil. Ich würde gern so ein bisschen mehr auf diese Romantisierung dieses Lifestyles eingehen, weil da ist ja ganz, ganz viel drin, von dem man sagen muss, gerade bei einer Ballerina Farm, gibt es noch eine sehr, sehr interessante Backstory, die das Ganze noch mal interessanter macht. Und zwar hat sie in eine unfassbar reiche Familie eingeheiratet. Ihrem Schwiegervater gehört eine Fluglinie in Amerika und der Sohn ist praktisch auch ein Millionenerbe. Das heißt, diese Leinenschürze und dieses, wir sind alle in Utah und das sieht wirklich bei denen so ein bisschen so aus, als man ist überrascht, dass das Haus, in dem die leben, Strom hat, weil da wird sehr viel mit Kerzenschein gearbeitet und so alten Holzdielen und so, ist halt auch nur bis zu einem gewissen Punkt überhaupt die Abbildung der Realität, weil dann sieht man nämlich, wenn man genauer hinsieht, dass sie vor einem 150.000 Euro Herd steht. Und das ist zwar ein antiker alter Herd, der so auf alt gemacht ist, aber ich sag mal so, der steht auch irgendwie in französischen Landhäusern, wo das Geld auch locker sitzt. Und das sind dann so Momente, wo ich mir denke, naja, wie echt ist denn das noch, diese Romantisierung des einfachen Lebens, wenn es dann am Ende gar nicht so einfach ist? Weil ein tatsächlich einfaches Leben würde nicht einen 150.000 Euro Herd inkludieren. Und so gibt es, finde ich, so ein paar Sachen. Du hast es gerade schon angesprochen, die 50er, die in Mode, in so dem äußeren Erscheinungsbild oft bei den Frauen romantisiert werden. Die tragen dann so Lockenwickler und zeigen sich in so Hausgewändern und so. Aber die Downsides der 50er werden nur teilweise auch mit berücksichtigt in diesen.
Das ist, glaube ich, auch die Funktion dieser Romantisierung. Denn es gibt ja nicht nur diese schöne, in Anführungszeichen, Oberfläche, die zwar ideologisch ist, aber die interessant scheint und schön und das guckt man sich gerne an, sondern es gibt ja eine ganze Reihe von, ich würde noch nicht mal sagen Downsides, sondern Extremismen, die mit dazugehören, dass die Frau dem Mann gehört, dass die Frau eigentlich nicht alleine raus darf, dass die Frau eigentlich gefälligst, die darf doch nicht in eine Bar gehen. Also, dass die radikale Einschränkung der Frau in so ganz klassischen patriarchalen Mustern, diese radikale Einschränkung der Freiheit der Frau, die gehört mit dazu. Du bist halt nicht nur eine Stay-at-Home-Wife oder Trad-Wife und bleibst zu Hause. Du musst auch zu Hause bleiben. Du darfst dich eigentlich gar nicht mit anderen Leuten treffen. Wir haben sehr interessant auf TikTok ganz viele, ich würde sagen, eine Vielfalt von, sagen wir mal, sehr tradierten Geschlechtervorstellungen. Und das Gegenstück dazu sind viele junge Männer, so eine Alltags-Macho-Haltung, die dann anfangen darüber zu diskutieren, ob ihre Freundin im Extremfall schon mal überhaupt mit anderen Männern geschlafen haben darf, im religiösen Kontext, sowohl bei fundamentalistischen Christen wie auch Muslimen ist das ein wichtiges Gesprächsthema auf TikTok. Oder ein bisschen softer würde ich sagen, ob die Frau alleine in eine Disco gehen kann. Und dann wird halt diskutiert, natürlich geht der Mann alleine in die Disco, darf die Frau auch alleine in die Disco? Na, auf gar keinen Fall.
Ja, oder zumindest gehört sich's nicht. Dieser ganze Löwentalk, den man so hört von diesen Männern da draußen, ist, glaube ich, dann auch das Produkt, sicherlich auch teilweise dieser Movements der Frauen. Interessant ist, dass es gerade in Amerika wieder so eine kleine Rückbewegung gibt der Tradwives, weil es da inzwischen so ein paar Tradwives gibt, die sagen, ey, ich bin zwar gern zu Hause, aber in Amerika ist plötzlich, und das ist so, ich finde das so absurd, das schon allein auszusprechen, aber Vergewaltigung in der Ehe wieder ein Thema, weil natürlich, wenn man sagt, hey, ihr findet die 50er doch so toll, muss man sagen, in Deutschland müsste man nicht mal in die 50er gehen, das wurde ja wirklich einfach vorm bisschen mehr als 30 Jahren überhaupt erstmal unter Strafe gestellt, die Frau, also dass es eine Vergewaltigung in der Ehe überhaupt geben darf. Aber das ist dann interessant, finde ich, dass diese Frauen, die wahrscheinlich nur Tradwife werden konnten, weil der Feminismus inzwischen so weit ist, dass man sich's wieder leisten kann, zu sagen, ja, dann bleibe ich halt zu Hause, mach das alles nicht. In dem Moment, in dem sie merken, oh, das war mal wirklich eine andere Zeit und in den 50ern war nicht nur Milchshake trinken und dem Mann irgendwie im Vorgarten schön winken, wenn der morgens zur Arbeit fährt, sondern es war auch mit Gewalt in der Ehe, Vergewaltigung in der Ehe, einer wirtschaftlichen Gewalt verbunden, dass die Frau eben natürlich nicht im Mietvertrag mit drin steht, wenn ein Haus gekauft wird und die Frau auch nicht gehen kann, wenn sie gehen möchte. Und all diese Punkte schwappen jetzt wieder in dieses Tradwife-Ding zurück. Und jetzt gibt es halt Frauen, die sagen, ah nee, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte zwar schon zu Hause sein, aber den Rest davon wollte ich nicht, die Downsides. Und dann müssen wir, finde ich, auch über rechte Milieus sprechen, die das instrumentalisieren für sich. Deswegen gibt es inzwischen auch einige Frauen, die sagen, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben, weil das Argument natürlich die Frau, vorwiegend weiße Frau, bleibt zu Hause und kriegt Kinder, auch ist die vorwiegend weiße Frau, kriegt viele weiße Babys, die ja die weiße Mehrheitsgesellschaft, die weiße Rasse stärken sollen und deswegen, ja.
Das ist eine Erzählung, die in einem amerikanisch-akademischen Umfeld, also diejenigen, die das universitär untersuchen, was da an Tradwife-Phänomenen alles so aufpoppt und wie sich das gesellschaftlich abbildet und was das auch politisch bedeutet. Da gibt es einen Begriff, über den würde ich gerne mit dir diskutieren, weil der genau da reinsticht. Dieser Begriff heißt radikalisierte Häuslichkeit. Und radikalisierte Häuslichkeit ist im Prinzip, das Private ist politisch, dieses Schlagwort der 68er in Deutschland, aber gedreht auf rechts. Und das, was du gerade angesprochen hast, ist seit sehr langer Zeit eine regelrecht rechte Fixierung, quasi so ein urrassistischer Drang, weiße Kinder.
Also wir sind schon wieder kurz vor Mutterverdienstkreuz.
Genau. Weiß, absolut, weiße Kinder in die Welt zu setzen. Und es ist nicht so, dass alle Tradwives das haben als politische Überzeugung. Es ist aber schon so, dass von rechter Seite der Wunsch, die weiße Rasse muss stark bleiben und sich vermehren, also auch in dieser Radikalität wird das genau sehr deutlich so gesagt, dass dieser Wunsch sich fantastisch vereinbaren lässt mit Tradwife-Konzepten. Mhm. Und wenn man dann auch noch erzählt, also eigentlich liegen alle Probleme daran, dass wir fortschrittlich sind, dass wir nicht in die tradierten Werte wieder weiter benutzen. Und dann, indem man dann auch gleichzeitig so tut, als sei damals wirklich alles schöner und besser gewesen und sei damals nicht ganz viel, auch sehr viel katastrophaler und unfreier gewesen, gerade für Frauen, dann ist man mitten in einer rechtsextremen Erzählung.
Was uns eigentlich auch schon zu einem Post von der AfD in Sachsen vom 28. Oktober 2022 bringt. Die haben das kurze Zeit später wieder gelöscht und zwar eigentlich, als Chrupalla ein Interview gegeben hat und gesagt hat, dass der Lebensstil von Alice Weidel sehr wohl sich mit der AfD vereinbaren lässt. Daraufhin hat die AfD Sachsen gedacht, ach scheiße, dann müssen wir unsere Inhalte wieder löschen, weil das würde jetzt gar nicht passen. Dann haben die das gelöscht. Glücklicherweise hat mal wieder das Recherche-Kollektiv Korrektiv den Faktencheck gemacht und hat es verifiziert, dass die AfD Sachsen das am 28. Oktober 2022 gepostet hat. Und zwar ist es ein Bild, wenn ihr das googelt, findet ihr das auch noch. Das zeigt so zwei Frauen und über der einen Frau steht die moderne, befreite, in Anführungszeichen, Feministin und bei der anderen steht die traditionelle Frau, also die Tradwife. Und die befreite Feministin, da stehen dann so Wesensmerkmale. Erstmal sieht die aus, so ein bisschen grüne Haare, also Haare färben. Sascha, nur dass du es auch weißt, ist gleich.
Ja, mein Tradwife-Zug ist abgefahren, offenbar.
Wirklich Red Flag für die AfD Sachsen. Und dann steht da zum Beispiel häufig wechselnde Beziehungen, Tonnen von Make-up wegen ihres geringen Selbstbewusstseins, kaputte Haare von zu viel Färbung, schlechter Lebenswandel. Ungepflegt. Also das soll eine Frau sein, vor der man sich richtig ekelt, wenn man sagt, die hat nicht nur eine Gesinnung, die nicht für uns nicht gut ist, neben eben sowas wie häufig wechselnde Beziehungen. Das müsste man ja jetzt in der Person nicht direkt ansehen, sondern man verknüpft es gleich noch mit, die sieht auch unrein aus. Und der gegenüber steht die traditionelle Frau. Mhm. Das ist übrigens ein Schaubild, das wurde 1:1 von der Tradwife-Movement übernommen und einfach nur auf Deutsch übersetzt. Also das heißt, das haben die sich nicht selbst ausgedacht, sondern es kommt direkt aus dieser Tradwife-Schiene, die inzwischen halt von rechts auch missbraucht wird. Und bei der traditionellen Frau steht sowas wie, liebt ihre Familie und ihre Heimat. Mhm. Hat eine schlanke Figur, also Tradwives sind laut der AfD Sachsen schlanker als Frauen, die eine befreite Feministin sind. Mhm. Und all das ist so aufgemacht, als würde man sagen, ach so, klar, eine befreite Feministin liebt ihre Familie nicht. Das kann die gar nicht, weil die hat viele wechselnde Beziehungen, die ist eine unstetige Person. Aber diese traditionelle Frau, die weiß noch, was richtig und wichtig ist.
Ja.
Und das plötzlich vorzugeben von der Bundestagsfraktion, die sagt, so haben Frauen zu sein. Und das sieht man übrigens auch in neuen Wahlwerbespots, wo sie KI-generierte, blond, langhaarige, wunderschöne ÄrztInnen aus Traumorten plötzlich als ich wähle die AfD-Wählerin herstellen. Das ist ja was, von dem die AfD in letzter Zeit immer wieder auch Kritik bekommt, dass man sagt, wieso generiert ihr eure WählerInnen mit KI? Und die aber sagen, ja, uns geht's hier aber um den Prototyp AfD-Wählerin. Wir wollen hier ein Bild zeigen, wer uns wählt.
Ja.
Und in ihrer Vorstellung ist es eben eigentlich die Tradwife.
Dahinter steht, dass rechte Ideologien schon immer arbeiten mit ganz ursprünglichen Rollenzuschreibungen, mit ganz krassen Geschlechterunterschieden und auch mit natürlich rassistischen Erzählungen. Und gerade in der Tradwife, die weiße Kinder bekommt, die sich ihrem Mann unterordnet, ist alles vereint. Die ganz wesentlichen Merkmale von rechten Ideologien, was Vermehrung angeht, was Rasse angeht, ich sage diesen sehr problematischen Griff jetzt einfach genau in dieser Radikalität, in der er dort benutzt wird, zumindest implizit benutzt wird, diese ganzen Mechanismen, die machen die Tradwife eigentlich zu einer modernen ideologischen Figur für alle möglichen rechten Erzählungen. Und das ist deswegen so schwierig, weil es im Prinzip das freundliche, das positive Antlitz von etwas extrem Menschenfeindlichen sein kann. Und da sieht man, wie bestimmte Erzählungen den Frauen, nur weil sie da sind, plötzlich so ein Unterdrückungsfeature aufdrücken. Nämlich, wie ist die normale, die natürliche Frau? Und wenn du das nicht bist, also Natürlichkeit und Reinheit sind auch zwei sehr wichtige Begriffe im Patriarchat, um der Frau möglichst viel Freiheit und Raum zu nehmen. Ja? Und Natürlichkeit und Reinheit hat natürlich auch immer so eine sexuelle Komponente. Und diese Ansätze, Frauen reinzupressen in ein bestimmtes Bild, das ist mit jeder Frau, die das propagiert, fast automatisch auch immer die Abwertung von anderen Menschen, von nicht-heterosexuellen Menschen, von non-binären Personen, von Leuten, die andere Vorstellungen von Lebensführung haben. Das wird implizit immer mit abgewertet.
Ich glaube, wenn wir über diese ganze Traditional Wife-Sache sprechen, dann kann man gerne über den Part der Familie und den Part des Häuslichen und sprechen. Ich glaube, dass man aber vor allem auch über den Punkt der finanziellen Abhängigkeit sprechen muss, weil das was ist, was fast nie mittransportiert wird, aber oft Thema ist. Und zwar Thema in so kleinen Bemerkungen wie, gestern habe ich wieder das Haushaltsgeld von meinem Mann bekommen, heute könnt ihr mit mir einkaufen gehen oder ich gehe heute wieder auf den Markt und versuche für das Geld, das ich im Monat zur Verfügung habe, Lebensmittel zu kaufen. Oder hier habe ich was für unseren Haushalt eingespart. In einer Weise, das wird erzählt, wie Geld ist eine Sache, für die der Mann zuständig ist. Eine Frau muss sich da gar nicht drum kümmern. Und das ist ein großes Geschenk, dass die Frau sich nicht drum kümmern muss. Und inzwischen gibt es einige Frauen, die waren Tradwives und die sind damit rausgegangen und machen jetzt, und das ist ja dann auch irgendwie so the power of Internet, dass es halt Frauen gibt, die jetzt erzählen, wie unfassbar sie sich selbst verarscht haben, aber auch verarscht wurden, weil dieser Lifestyle natürlich einfach, also es ist kein Lifestyle, den man 10 Jahre machen kann, sagen kann, ja, ich will das mal ausprobieren, weil in diesen 10 Jahren wird dir geraubt, dass du eine eigene Ausbildung machen kannst, dass du finanziell unabhängig bist, dass du dir deine eigene Welt baust. Und diese finanzielle Abhängigkeit genauer zu outzucallen und zu sagen, ja, okay, dann sei eine Tradwife, aber kümmere dich drum, dass du im Grundbuch mit drin stehst, kümmere dich drum, dass du jetzt nicht einfach nur für, ich sag jetzt mal, ein Bett und Essen arbeitest den ganzen Tag. Das ist eine Vorstellung, die ich nahezu nie in diesen ganzen Videos sehe und vor allem die Option der Trennung nie in diesen Videos sehe. Und ich glaube, dass das immer eine Option sein muss in einer Beziehung und es muss auch eine tatsächlich wirtschaftliche Option für die Frau sein. Und wenn man diese Fälle hört von Frauen, die sagen, ich würde mich gern trennen, ich weiß, dass der mich betrügt, aber ich habe nichts, ich stehe mit nichts da. Wenn ich das mache, dann bin ich eigentlich finanziell am Ende oder auch umgedreht, toxische Beziehungen, in denen der Partner der Frau beispielsweise das Geld entzieht, wenn er sauer auf sie ist, wenn es Streit gibt. Das ist diese finanzielle Abhängigkeit, die eigentlich nochmal ganz klar zeigt, die Person, die das Geld hat, die hat die Macht. Und Macht und Machtverhältnisse und Machtverteilung sind in diesen ganzen Videos immer wieder Thema, aber immer nur auf die Weise, dass die Frau gerne die Macht an den Mann abgibt.
Mhm. Und das greift eben rein in tatsächlich existierende Probleme. Insofern, als dass du eine Sehnsucht hast nach Einfachheit, nach Bewältigbarkeit in einer super komplexen und sehr komplizierten Welt. Und plötzlich wird dir da eine Lösung angeboten, die damit zu tun hat, dass du diesen ganzen nervigen Kram als Dreadwife außen vor lassen kannst und dich um deine kleine eigene heile Welt kümmern kannst. Und wenn wir uns anschauen, dass sehr viele Menschen darunter leiden, wie krass die Welt dort draußen funktioniert, dass bei sehr vielen Menschen plötzlich die Erkenntnis aufkommt, oh, das kapitalistische System ist jetzt nicht in allen Dimensionen besonders familienfreundlich, vorsichtig gesagt. Oh, die Art und Weise, wie wir arbeiten, die hat schon ihre Downsides, was die Belastbarkeit angeht, die Belastung und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und dafür werden dann die Lösungen angeboten. Aber es sind eben, wie du gerade gesagt hast, Lösungen, die mit einem extrem krassen Preis einhergehen.
Ja, erstens das, und ich würde super gern mit dir über einen Punkt diskutieren, auf den ich auch noch nicht wirklich eine richtige Antwort habe. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen sehr Adorno, aber die Frage ist natürlich schon, gibt es ein richtiges Leben so im Falschen, weil das ganze System ist unfair für Frauen. Das ist Patriarchat, darüber sprechen wir hier fast jede Sendung, es ist niemandem mehr verborgen geblieben, gerade wenn man sich direkt die Arbeit von Tradwives ansieht, also Kinder großziehen, Haushalt, dann ist es bis heute ein tatsächlich messbares, existierendes Problem, dass Frauen das immer noch, auch wenn sie arbeiten, auch wenn sie feministisch bis zum Get-No sind, den Großteil der Arbeit übernehmen Frauen. Und jetzt ist meine Frage, in einem System, das eh unfair ist für Frauen, kann man jetzt sagen, ja gut, das ist vielleicht noch unfair für euch, aber bitte passt wenigstens auf, dass ihr euer eigenes Geld verdient. Was ja am Ende bedeutet, die Frau, die sagt, okay, ich muss auch noch unabhängig sein, hat ja jetzt einfach nur noch einen Punkt mehr auf ihrer Agenda, nämlich zu, ich mache Haushalt und Kinder und kümmere mich irgendwie um die ganzen Kleinigkeiten, muss sie sich im Gegenzug zu den Tradwives ja auch noch um eine Karriere, um eine Unabhängigkeit kümmern, was ja auch wieder so ein Punkt ist, wo man einer Frau sagt, ja eigentlich musst du 180% geben, während ein Mann halt bei easy 70 gut durch die Welt kommt. Und das ist ein Hauptargument dieser Tradwives, dass sie sagen, ja ihr seid doch dumm, wenn ihr arbeiten geht und den Haushalt macht, ich mache einfach den Haushalt und den Rest des Tages ziehe ich mir einen Film rein oder so.
Ja, also da sehe ich genau diese Schwierigkeit. Wir sind in einer Übergangszeit, möchte man fast sagen, zwischen extrem patriarchalen Modellen und einer hoffentlich freieren und offeneren Gesellschaft, in der man sich für ganz viele Sachen entscheiden kann oder auch gegen ganz viele Sachen, aber in der die Entscheidung bei allen einzelnen Menschen liegt und eben auch bei Frauen so liegt, dass sie treffen können. Und da ist denn die Frage, ob nicht genau solche Mischmodelle, die Frau muss zwar gleichzeitig Karriere machen und die Familie, eher bedeuten, dass an der Stelle der Mann noch nicht angekommen ist auf einer Ebene, wo er seinen Anteil macht. Das heißt, das, was die Tradwives eigentlich da als Vorteil skizzieren, ist etwas, wo die Frau vielleicht schon in der moderneren Zeit angekommen ist, der Mann aber zumindest zu einem Teil immer noch im Patriarchat lebt und deswegen sich nicht im Haushalt beteiligt und deswegen sagt, naja, bei der Erziehung der Kinder, ich muss ja erstmal Abteilungsleiter werden. Also dass diese ganzen Mechanismen eigentlich eher dem geschuldet sind, dass wir heute eine Vielzahl von Problemen haben, die weniger daran liegen, dass die fortschrittliche Welt da ist, als dass die fortschrittliche Welt noch nicht überall drin ist. Übrigens ist das auch genau, wo du gerade Adorno gesagt hast, die Botschaft, die Adorno mit diesem geflügelten Wort gesagt hat, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. In der ursprünglichen Textfassung lautete dieser Satz nämlich, es lässt sich privat nicht mehr richtig leben. Und er wollte eigentlich damit ausdrücken, dass auch in solchen krassen Zeiten, wie damals auf die Nazizeit bezogen und auch nach Kriegszeit bezogen, nach dem 20. Jahrhundert, als überall, auch in Deutschland gerade, noch Nazis saßen, da wollte er sagen, wir müssen den Sinn für das Richtige unbedingt bewahren. Wir dürfen uns nicht kopfüber ins Falsche stürzen und so tun, als gäbe es eine Lösung in diesem falschen, und zwar falschen Gesellschaftsmodell. Also eigentlich ist der Satz ziemlich genau gegen dieses Threadwifing gerichtet.
Ja, meine Frage ist auch nicht, ist jetzt vielleicht das Threadwifing unsere Lösung, sondern ich frage mich schon, ich sehe immer wieder, dass wir gerade in einer Gesellschaft leben, die man hat das Gefühl, täglich aufs Neue verhandelt. Und ich bin diese Woche über ein total gutes Zitat, wie ich finde, von Johanna Donal gestoßen. Die ist in Österreich, hat die total viel für die Frauenrechte gemacht, ist Politikerin. Und die hat gesagt, die Vision des Feminismus ist nicht eine weibliche Zukunft, es ist eine menschliche Zukunft, ohne Rollenzwänge, ohne Macht- und Gewaltverhältnisse, ohne Männerbündelei und Weiblichkeitswahn. Ich störe mich ein bisschen an dem Begriff Weiblichkeitswahn. Man muss auch dazu sagen, die ist einfach aus einer anderen Generation. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, was sie mit dieser Umschreibung meint. Und zwar, wenn sich plötzlich die Unternehmen hinstellen und um den Weltfrauentag rum gibt es dann plötzlich das Duschgel in Frauenrechtsvariante und dann ist der Weltfrauentag da vorbei und man geht wieder zurück zum Vorstand, der aus 9 von 10 Männern besteht. Das sind alles für mich so Momente, wo ich sagen würde, ja, lass uns mal wegkommen von dieser Vorstellung, Feminismus ist die Idee, irgendwie Frauen jetzt plötzlich ganz nach vorne zu bringen, no matter what, sondern eher zu sagen, hey, wollen wir nicht schauen, dass es menschlicher wird? Und ich glaube, und das war diese Woche auch eine Meldung, die mich total hat aufhorchen lassen. Ich glaube, dass daran nicht nur Frauen arbeiten können. Und wenn man sich jetzt nochmal die Nachrichten rund um Sven Christian Kindler durchsieht, der ist der haushaltspolitische Sprecher der Grünen, dann wird's interessant, weil der hat diese Woche gesagt, dass er sein Bundestagsmandat abgeben will, weil er findet, dass der Job nicht mit Familie vereinbar ist. Und die Forderungen, die er gestellt hat, waren zum Beispiel sowas wie, dass alle zusammen gleichzeitig aufhören zu arbeiten, dass es abends und nachts keine Abstimmungen gibt oder dass am Wochenende wirklich auch Wochenende ist. Und als ich mir die Kommentare darunter angesehen habe, dachte ich mir, ach, manchmal denke ich, wir sind doch viel weiter, als wir es eigentlich sind, weil die meisten Leute waren so, ja, so what, dann soll er halt kein Politiker sein, dann soll er halt gehen, hä, wieso wusste der vorher nicht, dass der Job das halt nicht vereinbar macht? Wo ich mir so denke, wollt ihr wirklich in Zukunft nur noch von Menschen vertreten werden, denen A, ihre Familie nur bis zu einem gewissen Punkt wichtig ist oder B, die gar keine Kinder mehr haben, die gar keine Familie haben, weil sie sagen, okay, ich weiß, ich kann den Job nur ohne Familie machen.
Oder C, die alles Familiäre auslagern an ihre Frau, weil sie Männer sind und ein sehr traditionelles Rollenbild verfolgen. Weil das ist ja genau. Die Antwort, die da mit drin steckt.
Und das finde ich so schade und ich würde mir wünschen, dass Leute mehr verstehen, dass genau an solchen Punkten am Ende das ansetzt, was gerade Menschen irrtümlicherweise versuchen, mit dem Threadwifing zu lösen. Die eigentliche Lösung steckt eigentlich darin, mehr Frauen Gleichberechtigung zu geben und in dem Fall dann auch plötzlich Männer in Positionen zu haben, die eben sagen, ach stopp mal, jetzt wo ich mich richtig um meine Kinder kümmern will, merke ich, der Job geht gar nicht mit Kindern und Familie funktioniert jetzt so nicht mehr. Was Frauen seit immer gefühlt, aber seit sehr langer Zeit auch sehr laut sagen und was immer so abgetan wird in, meine Güte, was ist denn jetzt das Problem? Ihr arbeitet und jetzt seid ihr zu Hause und jetzt ist wieder was nicht richtig. Und ich glaube, das hat mit damit zu tun, dass es noch keine tatsächliche Teilhabe gibt, sondern man gerade in dieser Übergangszeit ist, die du erwähnt hast, wo man zwar versucht, was zu ändern, aber wir sind halt noch nicht so weit, dass tatsächlich Änderung da ist.
Und um auch einen Schritt auf diejenigen zuzugehen, die spüren, dass das, was heute in Anführungszeichen zumindest in urbanen Gegenden in Deutschland normal zu sein scheint, dass das nicht unbedingt etwas für sie ist. Wir müssen auch sehen, dass ganz viel in diesen Geschlechterfragen, ganz viel in Partnerschaftsfragen einfach noch nicht ganz klar ist. Es gibt eine sehr, sehr große Verunsicherung und mit noch nicht ganz klar meine ich nicht, dass die Leute gar nicht Bescheid wissen, sondern wir wissen noch nicht ganz genau, wie können wir denn eine gleichberechtigte Partnerschaft mit Kindern, wo man zum Beispiel nach 3 Jahren sagt, ah, ich möchte mich vielleicht doch lieber trennen, das mit einem beruflichen Kontext und einem Gesellschaftsbild, was ohne Abwertung einhergeht, wie können wir das denn hinbekommen? Also ganz viele Entscheidungen sind heute noch nicht so frei, wie sie sein müssten. um sagen zu können, wie sieht denn überhaupt ein neues Gesellschaftsbild aus? Und da sehe ich total, dass zum Beispiel junge Männer sich verunsichern lassen durch bestimmte feministische Erzählungen. Da sehe ich total, dass bestimmte Ansprüche, die Frauen an sich selbst haben, weil sie sagen, ich bin feministisch, ich bin aufgeklärt, ich möchte das machen, dass die plötzlich kollidieren mit einer extrem anzehrenden Realität und Wirklichkeit, wenn man das versucht, beruflich umzusetzen. Das geht den meisten Menschen so. Man macht einen Plan, man möchte das seinen Werten folgend tun und dann kollidiert man mit der Realität. Und da sind ganz viele Unklarheiten, die können aus meiner Sicht tatsächlich auch Verunsicherung herstellen. Und wenn dann Leute kommen und sagen, ey, es gibt einen einfachen Weg, komm doch auf unsere Seite, dann kann das für manche Menschen attraktiv sein.
Du hast mir diese Woche von einem tatsächlichen möglichen Lösungsansatz aus Schweden erzählt. Und ich musste da so viel drüber nachdenken, dass ich glaube, dass es auch cool ist, das hier nochmal mit reinzubringen, was Schweden gemacht hat.
Und tatsächlich hat Schweden jetzt vor allem für Angestellte, aber das ist ja bei den meisten Industriestaaten so, dass sie nur für Angestellte denken und kaum für Selbstständige, aber hat bei den Angestellten schon vor sehr langer Zeit, nämlich Anfang der 70er, festgelegt, dass Eltern Eltern sind und diese ziemlich radikalen Unterschiede zwischen Müttern und Vätern rund um die Geburt versucht einzuebnen. Und tatsächlich ist es so, dass zum Beispiel die Eltern können nur einen Monat gleichzeitig gemeinsam in Elternzeit gehen und den Rest der Zeit müssen sie getrennt nehmen, damit man mehr Väter in den Haushalt zwingen kann, sozusagen. Das hört sich erstmal merkwürdig an, aber dadurch, dass niemand verpflichtet ist, diesen Urlaub zu nehmen, es aber die Möglichkeit gibt, ist am Ende die Frage, ob nicht der Vater auch was dazu beiträgt, bis in die Köpfe hinein dieser Menschen verankert worden, will sagen, in Schweden ist es sehr viel normaler, dass zum Beispiel erst der Mann so und so lange zu Hause bleibt und dann die Frau, um die Elternzeit abbilden zu können und das Maximum rauszuholen. Und der Staat ersetzt in dieser Zeit das Geld, was man nicht verdient. Das führt dazu, dass ein Drittel die Aufteilung zwischen Frauen und Männern ist. Das ist noch nicht 50-50, wie es vielleicht ideal wäre, aber es ist tatsächlich deutlich näher dran an einer gerechten Aufteilung als in Deutschland, wo es fast die Regel ist, dass Männer 2 Monate Elternzeit nehmen. Das gibt's ja auch erst seit ein paar Jahren, das Konzept in Deutschland. Ja. Männer nehmen 2 Monate Elternzeit und Frauen teilweise Jahre Elternzeit. Das sind die Größenordnungen, wie es hier ist. Und in Schweden ist es halt 2/3 zu 1/3. Das bedeutet, man kann mit solchen Instrumenten versuchen, sowas wie die Aufteilung, wie gestaltet man Familie, wie gestaltet man das Haus, die Wohnung, den Alltag, der da stattfindet. Das kann man mit politischen Instrumenten versuchen zu verbessern, ohne dass man den Leuten so diktatorisch reinregiert in, wie habt ihr gefälligst zu leben.
Mich würde echt interessieren, wie sich die Sehnsucht nach solchen traditional Lifestyles ändert, wenn sich endlich das System ändern würde. Weil ich glaube, wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, in der das schon normaler wäre, in der Gleichberechtigung mehr gelebt werden würde, weiß ich nicht, wie viele Menschen da noch so neidisch draufschielen würden und sagen würden, oh, die arbeitet ja gar nicht, die ist den ganzen Tag zu Hause und macht die Wäsche. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das tatsächlich für die Mehrheit der Gesellschaft ein Lebenskonzept ist, das wirklich sich schlüssig anfühlt und anhört und man dann das sieht und da so eine Sehnsucht bekommt. Ich habe eher das Gefühl, dass die Probleme drumherum so groß sind, dass man denkt, ach, das könnte eine vermeintliche Lösung sein und ich glaube, dass man wirklich mehr am System arbeiten müsste. Wenn man auch sieht, wie rechte Lager diesen ganzen Lifestyle instrumentalisieren, finde ich, ist es eh nochmal mit diesem Wissen schwieriger. Selbst wenn man irgendwie eine Sehnsucht hat oder das ganz interessant findet, das zu sehen, finde ich es mit diesem Wissen nochmal schwieriger, solche Accounts überhaupt abzufeiern oder denen zu folgen. Deswegen geht doch gerne mal in euch und schaut euch an und überlegt euch, folgt ihr so Accounts, die eigentlich so das vermeintlich einfache, gute Leben euch zeigen und vielleicht euch auch schlecht fühlen lassen, weil ihr euch abarbeitet und es viel zu viel ist und ihr überfordert seid abends und eben nicht das Gefühl habt, so, jetzt ist 18 Uhr, man klappt die Putzkammer zu und kann sich aufs Sofa legen und das vermeintlich süße Leben einer Tradwife führen.
Und vielleicht ganz zum Schluss nochmal diese Wolte, was so eine Kommunikation auch auslösen kann, durch diese positiven Bilder. Wir haben eine Zahl von 2017, die Deutschland und Schweden gegenüberstellt von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und das ist genau diese Haltung zwischen Müttern und Familie und Kindern, was bei den Tradwives so positiv daherkommt. In Deutschland glauben über 30% der Menschen, dass Kinder darunter leiden, wenn die Mutter einer bezahlten Arbeit nachgeht. In Schweden sind es deutlich unter 15%. Und das zeigt, ganz viel von dem, wie die Haltung der Menschen ist, hängt auch damit zusammen, wie sich das System aufstellt und was die Gesellschaft überhaupt politisch erlaubt. Dieses Tradwife-Bild, das ist natürlich eine self-fulfilling prophecy. Wenn du antifeministische Politik machst, dann ist geradezu garantiert, dass das Tradwife-Modell das einzige ist, wo man überhaupt noch Kinder bekommen kann.
Das waren unsere Gedanken zu dem Thema. Leute, wir freuen uns, wenn ihr mitdiskutiert, wenn ihr uns schreibt auf unseren sozialen Kanälen. Aber am liebsten ist es uns natürlich, wenn ihr die Folge empfehlt und verbreitet, damit das einfach ganz viele Menschen hören und wir so gemeinsam vielleicht ein bisschen was ändern können an dieser Welt, die einfach am Ende dann doch noch sehr patriarchal ist. Bis dahin, bleibt gesund. Wir hören uns am nächsten Donnerstag wieder. Macht's gut.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. By OMR.